Sie haben sich mit Landgrabbing beschäftigt. Ein Begriff, der mir vor allem aus vielleicht Westafrika oder auch aus Lateinamerika bekannt ist. Was umschreibt denn oder beschreibt Landgrabbing?
Na, Landgrabbing hat ja schon so eine negative Ausrichtung im Begriff selber. Also man sollte da genau aufpassen, auch in den Ländern des Südens, wann man jetzt den Begriff Landgrabbing wirklich benutzt. Also ich habe im Studium immer noch gelernt, Investitionen in von Ausländern in den Agrarsektor, damals haben wir noch Entwicklungsländer gesagt, ist das, was die Länder brauchen. Technik, Arbeitsplätze, Know-how, dann kommen sie voran. Jetzt ist dieses Phänomen natürlich sehr stark, groß, massiv geworden, sodass man oft soziale und ökologische negative Auswirkungen hat. Und das ist dann eigentlich Landgrabbing. Was aber nicht heißt, dass jede große Investition muss nicht per se schlecht sein. Also es kann auch gut gemachte, sozial verträgliche, ökologisch verträgliche Agrarinvestitionen im großen Stil geben. Darum bin ich immer sehr dafür, genau zu gucken, ist es jetzt wirklich ein Landgrabbing-Fall oder ist es tatsächlich eine groß angelegte Agrarinvestition in Ländern des Südens und von was sprechen wir da genau?
Und so waren es vor allem erstmal Länder des Südens, auf die dann dieser Begriff angewendet wurde. Nun haben Sie sich mit Ostdeutschland beschäftigt und da auch die Frage aufgeworfen, inwiefern kann man da auch schon von Landgrabbing sprechen? Inwiefern ist das quasi vergleichbar, was in den Ländern Westafrikas passiert ist und das, was in Ostdeutschland passiert ist oder aktuell eben auch passiert an Investitionen in Landflächen?
Ja, wir haben hier natürlich einen ganz anderen Kontext, nicht? Wir haben einmal juristisch faire Systeme, sie können klagen, wir haben großes Vertrauen in unsere Rechtsstaatlichkeit. In dem Sinne wird niemand enteignet und schon gar nicht von seinem Land vertrieben. Und wir haben auch nicht diesen hohen Status an Subsistenzlandwirtschaft, sodass jemand, der nicht mehr agrarisch wirtschaftet, muss ja da nicht hungern. Also wir brauchen nicht die kleinen Flächen im Dorf, jeder selber, um sich davon zu ernähren. Das ist ein völlig anderer Kontext. Trotzdem, wenn man jetzt sagt, die Großinvestitionen in Agrarland, auch in Ostdeutschland, haben gewisse negative Aspekte, sonst hätte die Politik gar nicht angefangen, darüber nachzudenken, ob sie da regulieren will, muss man eben genau schauen, welche denn. Also wir haben ja mal so uns 6 Punkte überlegt, wenn man das übertragen würde auf Ostdeutschland, ab wann wird es eigentlich negativ? Und wenn wir jetzt nur mal sozial-ökonomische Aspekte gucken, dann habe ich natürlich auch da teilweise juristische, nennen wir es mal, Ungereimtheiten, sowas wie ein, ich mache den Vertrag schon mal, steig aber später, steigt der tatsächliche Investor mit seinem Namen ein, also die Taschenverträge. Wir haben auch sowas, je mehr man in Agrar investiert, umso größer werden die Betriebe und ich kann ja selber nicht mehr in jedem Dorf wohnen, wo ich ackere. Also habe ich weniger Betriebe in den Dörfern, also weniger Landwirte, die dort verortet sind und damit kommt es auch zu einer Konzentration und wenn ich konzentriere, dann konzentriere ich auch die Entscheidungsgewalt. Also führt es letztlich auch zu standardisierten Entscheidungen. Also es wird hinführen zu mehr Monokultur, zu mehr Standardtechnik, weil ich nicht mehr klein gucken kann, was braucht genau diese Fläche. Also da gibt es so eine Liste an Punkten, zu der man sagen kann, das hat schon auch negative Auswirkungen. Wenn ich auch Land nur noch als Investitionsobjekt sehe, wo die Reise hier im Osten Deutschlands manchmal hingeht, dann wechselt natürlich der Eigentümer schneller. Es wird einfach nicht mehr so viel damit verbunden.
Und Sie haben sich nun Ostdeutschland angeschaut, weil es auch eine andere Spezifik nochmal aufweist als zum Beispiel Westdeutschland, wo es noch mehr Flächen, und zwar 44% der Flächen werden da angegeben, die noch im Eigentum des Landwirts sind. Wie sieht das nun im Osten aus und wie sieht da die Entwicklung aus? Also wem gehören denn hier auch zu welchen Teilen die Flächen?
Also in Ostdeutschland haben wir noch einen größeren Anteil von Pacht und weniger Eigentum. Das macht natürlich in der Bewirtschaftung auch nochmal einen Unterschied, ob ich auf meinen eigenen Flächen langfristig wirtschafte. Hinzu kommt, das gibt es im Westen auch, aber hier durch die Flächengröße sehr stark nochmal, was wir Flurtausch nennen, dass die Pächter und Bewirtschafter nochmal untereinander die Flächen in größere Blocks tauschen, die man einfach besser bewirtschaften kann. Und sie fragten nach dem Weg, nicht wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Es wird natürlich, weil es ökonomisch sehr effizient ist, immer in Richtung noch größer gehen. Mhm. Noch größere Betriebe und von noch weniger Eigentümern oder eben anderen Kapitalgebern, die noch in den Markt reinkommen. Mhm. Also so eine Entfremdung von, es ist nicht mehr, wie wir es so aus dem Bilderbuch kennen, der Landwirt, der dort bewirtschaftet, der ist auch Eigentümer eines Großteils der Fläche, das wird sich entkoppeln.
Mhm. Inwiefern hat das auch historische Gründe mit nämlich dem Zerfall der DDR und damit auch der Auflösung der LPG, dass es dadurch irgendwie auch zusammenhängt mit Flächen, die dann vielleicht nicht komplett wieder zurückgingen?
Also einmal haben wir im Osten die Besonderheit, dass durch die vorangegangenen LPG, wie viele Genossenschaften haben, wo jetzt einfach Kapitalgeber Anteile kaufen und dadurch nur indirekt dann den Boden erwerben. Somit greift zum Beispiel ein regulativ das Grundstücksverkehrsgesetz im Moment nicht auf diese Anleger, um das zu regulieren. Das ist so ein Teilprojekt.
Um mal vielleicht das auch in Zahlen auszudrücken, 30%, glaube ich, sind es an Flächen, die noch im Eigentum in Ostdeutschland des Landwirtes sind. Und Sie haben sich ja nun angeschaut, und zwar in einer Studie, welche sozialen Folgen nun eigentlich dieses Landgrabbing oder vielleicht bevor man eben dazu kommt, das als Landgrabbing zu bezeichnen, aber was dieses Kapitalanlegen da in landwirtschaftliche Flächen in Ostdeutschland für Folgen hat, was hat Sie da konkret interessiert?
Also die Studie ist ganz klar politisch motiviert, weil wir sehr eingebunden waren, damals noch unter unserem früheren Landwirtschaftsminister Aikens Agrarstrukturgesetz, also eben zur Anpassung. Wie kann ich diese Landkäufe, Landpacht im großen Stil, kann ich die regulieren und wie ginge das? Und das wird jetzt im Moment auch noch weitergeführt. Die Idee ist aber immer noch in der Diskussion. Eine politische Begründung ist dann oft, das hat sozial negative Auswirkungen auf den ländlichen Raum. Und das ist nicht nur in Sachsen-Anhalt so, das steht auch beim Bundesministerium im Programm. Das heißt immer, wir brauchen eine breite Eigentumsstreuung, weil das für die Vitalität im ländlichen Raum gut ist. Und genau diesen dünnen Pfad, den wollten wir so aufzeigen. Also wie komme ich denn, Vitalität im ländlichen Raum ist ja die Bevölkerung, die dort wohnt, nicht nur die Landwirte, wo natürlich nur noch in Sachsen-Anhalt haben wir, glaube ich, im Moment 2,3% der Beschäftigten nur in der Landwirtschaft. Also die meisten machen was anderes. Die sind vielleicht motiviert, da zu wohnen, weil sie da billig bauen konnten, ja, weil sie gut pendeln können, weil sie gerne in einer ländlichen Region wohnen. Also dieser Bezug zur Landwirtschaft ist schon mal oft weit weg. Und dann brauche ich die Landwirte vor Ort. Und damit ich mehr davon habe, brauche ich weniger Eigentum, weniger Fläche pro Einzellandwirt, damit einfach mehrere noch da sind. Und das ist natürlich eine ganz feine, dünne Kette von wirklich Steuerung, Bodeneigentum und Pacht bis hin zu, dann habe ich weniger oder mehr Dichte der Betriebe im Dorf. Wie bringen die sich sozial ein und was hat das für einen Effekt auf meine Verbundenheit mit der Region und meine Vitalität im ländlichen Raum? Also uns ist klar, da spielen überall ganz viele Faktoren rein. Aber das eine ist jetzt, ob ich es als politisches Argument sehe oder ob ich es wissenschaftlich zeigen kann. Also man muss gucken, in Deutschland ist Eigentum ganz hoch geschützt, auch mit dem Grundgesetz. Wenn ich also jetzt da hinein möchte und sagen will, ich will hier mehr kontrollieren oder dieses Gesetz will ja nur die Möglichkeit schaffen, dass man mehr kontrollieren kann, dann muss ich begründen, warum ich das tue. Also ist es ökologisch schlecht, ist es sozial schlecht, warum will ich da eingreifen? Weil für den landwirtschaftlichen Sektor selber, betriebswirtschaftlich gesehen, macht es ja Sinn, dass die Flächen größer werden.
Und Sie haben sich nun angeschaut, was die sozialen Folgen sind, und zwar der Kapitalinvestitionen oder des Kapitalanlegens in ländliche Flächen in Ostdeutschland. Was ist denn bei diesen Befragungen in Regionen Sachsen-Anhalt, die Sie untersucht haben, was ist da konkret rausgekommen? Also was haben Sie von den Leuten dort erfahren und wo überhaupt haben Sie das da die Befragung angestellt?
Also wir haben das in vier Dörfern in Sachsen-Anhalt gemacht und haben danach geschaut, dass wie man klassischerweise methodisch sich das aufbaut, dass die sich halt unterscheiden in der Dichte der noch regional ansässigen Landwirte im Dorf. Ja, und haben dann unterscheiden können, Regionen oder Gemarkungen, in denen mehr Landwirte noch verortet sind und da, wo es weniger sind. Und wir haben jetzt nicht direkt die Bevölkerung befragt zu dem Einfluss von diesen Investitionen in Land, sondern wir sind den Weg gegangen, dass wir also zunächst die Verbindung, die Kenntnis der Landwirtschaft überprüft haben. Also wie oft besuche ich einen Betrieb, kenne ich einen Landwirt? Also eine konkrete Frage, wie können Sie drei Landwirte mit dem Namen benennen? Also wirklich diese Verbundenheit mit dem Agrarsektor. Und die ist deutlich höher, wenn natürlich die Dichte der Betriebe im Dorf höher ist. Und dann gibt es so bestimmte Strukturangleichungsmodellen, so nennen wir die, kann man so latente, versteckte Variablen erfassen. Lässt sich dann Einfluss finden, ob sozusagen diese Berührtheit mit dem Agrarsektor wiederum zusammenhängt durch, wir nennen das Rural Place Attachment, also Zugehörigkeitsgefühl zu meinem Dorf, zu meiner Region. Und das haben wir als Variable genommen für Vitalität im ländlichen Raum. Mhm. Wir haben das also indirekt rückgeschlossen.
Ja, und was ist dann dabei rausgekommen?
Dass da ein Zusammenhang besteht. Ja, also ein Zusammenhang zwischen der Dichte der Betriebe in den Orten über die Verbundenheit mit dem landwirtschaftlichen Sektor zu diesem Verbundenheit mit meiner Region und mit meinem Ort und der Vitalität im ländlichen Raum. Also der Zusammenhang ist dünn, aber man kann ihn zeigen. Und das, was habe ich ja vorher beschrieben, natürlich macht die Vitalität im ländlichen Raum und dieses Place Attachment ganz viel anderes aus. Habe ich da Infrastruktur? Ist da eine Schule? Wie weit ist mein Arbeitsplatz weg? Also jetzt zu sagen, das liegt an den Landwirten, die auch im Dorf wohnen. Auch, aber nicht nur. Ja, das ist klar. Trotzdem ist ein Zusammenhang zu sehen.
Ja. Und Sie haben ja eingangs auch beschrieben, dass man dann von Landgrabbing auch spricht, wenn es eben sozioökonomische, soziale Folgen hat. Nun spricht man zunehmend auch von Landgrabbing in Ostdeutschland. Das heißt, was sind dann die Folgen, soziale Folgen, sozial-ökologische und ökonomische Folgen konkret in diesen Regionen, die Sie da einerseits untersucht haben? Wie lässt sich das übertragen?
Die Folgen sind natürlich zumeist, dafür haben wir auch Interviews mit vielen Landwirten gemacht. Die sind ja schon oft sehr auch Manager-Typen und sind die, die sich in alle möglichen lokalen Aktivitäten einbringen. Nicht? Also die Schneefegen, die im Sportverein sind, die in der Kirche sind, die einfach Entscheidungen treffen, ganz viel voranbringen. Und je weniger ich natürlich davon habe, die auch so kollektives Handeln und Zusammenhalt fördern, dann fällt das weg. Ja, als ein Nukleus von Akteuren, die sich verantwortlich fühlen und alle Landwirte, die wir befragt haben oder die meisten, die also sehr stark verwurzelt waren, die sehen sich auch in dieser Rolle. Die sagen, ich mache ganz viel für mein Dorf und meine Region und bringe mich da ein, damit es hier vorankommt. Und das sind unheimlich wichtige Akteure vor Ort. Und je weniger ich natürlich langfristig davon habe, brechen so Initiatoren in der ländlichen Region weg, die sonst den Zusammenhalt fördern und sich da aktiv einbringen.
Sie haben eingangs auch erwähnt, dass Folgen so von Landgrabbing oder von natürlich immer größeren Gebieten, die einheitlich bewirtschaftet werden, dass eben da Monokulturflächen angebaut werden und dass das auch ein Problem darstellt, ökologisches Problem und irgendwann vielleicht auch ein sozioökonomisches Problem. Inwiefern ist das da auch schon ein Thema hier?
Das haben wir nicht mit untersucht. Also wir haben speziell dazu jetzt keine Studien durchgeführt, weil die müssten noch längerfristig sein. Also ökologische Auswirkungen konkret zu messen. Dazu braucht man mehrere Jahre. Da muss man ja bis hin zu Bodenproben nehmen und schauen, wie sich die Landnutzung verändert. Was man aber messen kann, ist so eine Wahrnehmung der ländlichen Bevölkerung, dass sie auch sagt, naja, hier ist nur noch Mais, es wird immer mehr standardisiert angebaut. Wir wissen teilweise nicht mehr, wer genau hier die Flächen bewirtschaftet. Und das ist so ein Stück weit so eine Entfremdung zu der ländlichen Region, zu meinem Dorf, das so vom Ursprung ja doch agrarisch geprägt war.
Da ist auch die Frage, warum man das erhalten möchte, so eine Dorfgemeinschaft, den Bezug weiterhin zum Ländlichen. Warum ist das in diesen Zeiten dennoch erhaltenswert?
Das ist, glaube ich, eine politische Frage, ob ich das möchte. Ich kann auch sagen, ich brauche das nicht. Dann wandern die Leute ab und die ländlichen Regionen entvölkern sich ein Stück weit. Oder ich habe reine Wohngebiete wie Neubaugebiete am Rand des Urkern des Dorfes, das aber mit der ursprünglichen Landwirtschaft, was macht Dorf aus, nicht mehr viel zu tun hat. Also wir haben dazu auch Dorfbewohner befragt, was denn für sie das Leben auf dem Land ausmacht. Und interessant ist, dass die meisten gesagt haben, Ruhe. Ja, und dann kam weiter unten rangig so agrarisch Blütenfelder spazieren gehen, ja. Und dann ist aber auch ein Teil, je nach Medienberichterstattung, dieses umgekehrt sehen und sagen, die Landwirtschaft ist laut und da ist Schmutz auf der Straße und das stört mich eigentlich, ne? Also das kann man jetzt nicht sagen, dass für alle das positiv verbunden ist. Das auch wieder eine Rückkopplung, wie die Bevölkerung die Landwirtschaft denn wahrnimmt.
Nun vielleicht nochmal darauf geblickt, auf so eine Spezifik für Ostdeutschland oder überhaupt diese Entwicklung, dass es weggeht von kleinen Grundbesitzern landwirtschaftlicher Flächen, die sie auch selber bewirtschaften, hin zu eher großen Kapitalanlegern, die in landwirtschaftliche Fläche investieren in Deutschland, in Ostdeutschland. Warum einerseits verkaufen ostdeutsche Grundbesitzer ihre Flächen an Investoren und was macht das für Investoren so interessant, in Flächen in Ostdeutschland zu investieren, wie jetzt zuletzt Anfang September etwa wurde berichtet, dass da jetzt auch Aldi im größeren Umfang zum Beispiel auch investiert hat in Flächen.
Ich würde das mal trennen. Das sind zwei verschiedene Entwicklungen. Das eine ist der normale Strukturwandel. Den können wir ein Stück weit versuchen, politisch aufzuhalten, aber das macht eigentlich nicht viel Sinn. Ja? Da kann man besser mit anderen politischen Maßnahmen wie ländliche Entwicklung anders fördern. Also die Betriebe werden größer werden, weil das einfach von der Technik und der Effizienz her sich so besser macht. Das andere Spezifikum für Ostdeutschland ist, dass sich eben durch den Übergang von der LPG zur Genossenschaft viele große Flächen noch in Genossenschaftseigentum habe, also im Eigentum der Genossen in der Genossenschaft. Und da kann ich halt als Kapitalgeber Anteile erwerben. Das heißt, die Investoren, die Sie jetzt gerade genannt haben, die kaufen kein Land, sondern die kaufen zum Großteil Anteile an Betrieben. Und das ist natürlich indirekt Land, aber die steigen so nicht direkt als erstes übers Grundbuch ein. Deshalb habe ich da im Moment auch so eine klaffende Lücke, weil die übers Grundstücksverkehrsgesetz, mit dem ich regeln könnte, gar nicht gegriffen werden. Und das ist so die Diskrepanz, die in der Politik aufkam, gerade jetzt in Ostdeutschland, dass man gesehen hat, über den Weg läuft ganz viel, was wir nicht greifen können. Was ja nicht heißt, ich will die alle stoppen, aber man hat überhaupt kein Tool, mit dem man eingreifen könnte, wenn man möchte.
Die Ergebnisse Ihrer Studie haben ja jetzt neben einem wissenschaftlichen Wert auch einen politischen Wert. Das haben Sie jetzt schon mehrfach angesprochen, dass es da schon auch darum geht, also wie muss weiter Politik gestaltet werden, um so eine Prozesse des, ich sag mal, Landgrabbings in Ostdeutschland abzuschwächen. Was für Ergebnisse, politische Ergebnisse oder aber auch Forderungen gehen jetzt aus dieser Studie für Sie hervor?
Also eine Forderung möchte ich da nicht direkt stellen. Das tun wir ja als Wissenschaftler auch nicht. Wir können jetzt zeigen, dass es Zusammenhänge gibt und dann je nach politischer Couleur möchte man da was ableiten oder nicht. Ja, das ist auch nicht meine Rolle. Aber wenn man jetzt gar kein Instrument hat, um überhaupt steuern zu können, dann kann ich auch gar nicht eingreifen. Also es heißt ja nicht, wenn ich mir eine Regelung überlege und sage, wenn ich irgendwo eine Kappungsgrenze mache, über einen bestimmten Anteil der Fläche in der Gemarkung, wenn der zu hoch wird bei einem Betrieb, dann möchte ich wenigstens prüfen können. Das heißt ja nicht, dass ich dem verbiete, weiter zuzukaufen, aber ich kann dann ja Kriterien einziehen und sagen, da muss man erst genauer schauen, ob nicht jemand anders möchte. Und die Schwierigkeit ist halt im Moment in Deutschland, wie wir an diese Anteilskäufe rankommen. Wie man das überhaupt juristisch greifen kann, da gibt es auch schon viele juristische Gutachten dazu, ob das überhaupt geht, weil ich da natürlich dann ins Genossenschaftsgesetz ja eingreifen muss, was gar nicht mehr Agrargesetzgebung ist. Und das ist eben ein komplizierter Prozess, den haben wir jetzt aber schön und lange auch über die Leitbilddiskussion mit dem Agrarumweltministerium geführt. Und das wird im Moment diskutiert, was man da machen kann.